Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von F1 Insider, diesmal mit einem ganz besonderen Gast. Natürlich ist Ralf mit dabei, aber wir haben auch Dr. Helmut Marko. Helmut, erstmal herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist.
Guten Morgen, ebenso freue mich, mit euch ein Gespräch zu führen.
Ja, wunderbar. Helmut,
Oh,
wie
oh.
fühlen sich denn die ersten Tage in Freiheit sozusagen an? Wie geht's dir?
Mir geht's gut, ich bin relaxed, aber so viel Freiheit ist eh nicht gegeben noch. Es gibt sehr viele Sachen zu erledigen, sehr viele Interviews. Und ja, ich bin ja nicht Pensionist in dem Sinne, dass ich nichts mehr zu tun hätte. Ich habe ja wirtschaftliche Agenten in einem ausreichenden Ausmaß.
Ja,
Also
das
wir
ist gut.
reden von deinem Wald, deinen Hotels und was Architekturpodien, die du besuchen musst und dieser ganze Stoff, oder? Ja, also das würde ich sagen, ein kulturelles Leben in der Steiermark.
Du
Warst du
hast.
eigentlich seit ab und da habe ich schon mal Holzhacken, dein Fitnessprogramm in Nein,
deinem Wald?
Holzhacken. Ich mache eine intensive und sehr selektive Waldpflege. Man nennt das Blätterprinzip. Und wenn man Laubbäume, und wir haben sehr viele Laubbäume, die muss man unten ausasten, dass 4 Meter Stamm zustande kommen, dann ist das Holz wertvoll und verwertbar. Also ich gehe nicht in den Wald und hacke irgendwas um, sondern das ist eine systematische Waldpflege.
Hast du mit unserem neuen diplomierten Landwirt, Baumpfleger Sebastian Vettel schon über die Philosophie, geredet, wie man am besten so einen Wald instand hält?
Haben wir mehrere Gespräche. Ich kriege dann immer wieder Bücher von ihm, aber wir gehen da ziemlich auseinander in der Ansicht, wie ein Wald gepflegt. Oder sagen wir so, er will den Wald so, wie er ist, lassen und greift nicht einmal ein, wenn Käferbäume da sind, während ich, wie gesagt, hier eine nicht intensive, aber eine nachhaltige Waldpflege mache.
Hab verstanden. Ja, sehr gut. Ja, Helmut, mit deinem Rückzug von Red Bull hast du ja jetzt auch so ein bisschen den neuen Weltmeister Lando Norris fast schon in den Schatten gestellt. Hast du mitgekriegt, wie die Reaktionen darauf waren? Also, dass du eigentlich in aller Munde warst und dass auch ganz, ganz viele Fans auch auf unserem Kanal wirklich traurig waren, dass du Red Bull und die Formel 1 jetzt verlässt.
Nein, ich bin kein Social Media Mann. Habe das also im Ansatz habe ich es mitbekommen wegen der verschiedensten Anfragen oder der vielen Anfragen. Aber ansonsten ist das nicht meine Welt.
Dann erklär jetzt nochmal auch unseren Zuschauern, warum ziehst du dich zurück? Wie ist diese Entscheidung gereift?
Also ich war zusammen mit GB, dem Renningenieur von Max, eigentlich überzeugt, dass wir diesen fünften Titel gewinnen können und auch werden. Und umso größer war dann die Enttäuschung. GB hat sich ja eine Viertelstunde nicht erholt. Und ja, dann habe ich mir Gedanken gemacht. Aber im Vorfeld habe ich schon überlegt, nach dem fünften Titel, das wäre ein eigentlich guter Grund und eine gute Anlassgegebenheit, um abzutreten. Und nach einigen Überlegungen bin ich danach zum Schluss gekommen, der umgekehrte Schluss, also dass ich es nicht gewonnen habe, sozusagen, ist auch ein Grund, dass man abtritt. Man wird einfach, ja, bin jetzt 82 Jahre und Max ist in der Zwischenzeit zu so einer Persönlichkeit geworden. Der braucht keine Ratschläge mehr, sondern der führt eher schon ein Team. Das Team hat sich nach der Sommerpause, nach der Verabschiedung von Horner sehr gut entwickelt. Also ich sehe alles in guten Händen und genieße jetzt allein schon, dass ich weiß, ich muss nicht im Jänner dorthin fliegen, im Februar nach Australien und dergleichen. Also bereite mich auf eine fernsehmäßige baue schon Systeme auf, dass ich da alle Informationen habe, die ich gewohnt bin zu haben. Denn ohne Sektorzeiten und dergleichen ist ja nach Rennen schwer zu lesen.
Ja. Das ist aber auch der zweite Bildschirm, von dem du mir erzählt hast, ne?
Weiter Bildschirm, und da ist noch einiges, was ich da so plane.
Hast du Funk zum Team oder lassen wir das lieber?
Das, glaube ich, ist rein organisatorisch schwer, aber wahrscheinlich von den Regularien auch nicht erlaubt.
Okay.
Aber wie hat denn Max zum Beispiel reagiert, als du ihm das gesagt hast? Also man, Red Bull ohne dich, das kennt man ja gar nicht. Was hat er gesagt?
Es ist beim Abendessen in Dubai vereinbart worden. Und da wollte ich ihm das sagen, weil davor das Gespräch mit Minster gehabt. Dann gab es aber ein Problem mit seinem Flugzeug und er konnte da nicht teilnehmen. Und dadurch konnte ich es ihm nicht persönlich sagen, sondern habe ihn am nächsten Tag angerufen und ihm das erklärt. Und ja, wir haben Rückschau, er sowohl als ich, sind noch einmal, ja, nicht in Nostalgie, aber das, was wir erreicht haben, hat sich keiner davor vorstellen können. Und für Max geht es ja weiter. Ich sehe noch kein Ende seiner Fähigkeiten, seines unglaublichen Fahrkönnens und seines technischen Gespürs. Also das wird, wenn das nötige Auto für ihn zur Verfügung steht, wird er noch, glaube ich, einige WM-Titel einfahren. Und wie gesagt, Max ist zwischenzeitlich Vater, hat Katzen, Hunde, hat ein ausgeglichenes Leben und ist ganz klar einer der ganz Großen im Motorsport, wenn nicht der Größte, aber hat sich so entwickelt, dass der keine Führung mehr braucht. Ratschläge ist ja, wäre vermessen, wenn ich da noch welche anbringen würde. Und in diesem Sinne ist es eine gute Lösung.
Du hast ja in deiner Zeit sehr, sehr viele Rennfahrer erlebt. Ralf und ich haben jetzt auch noch mal in dieser Woche so ein bisschen gesprochen, ja, wer für dich wichtig war und mit wem du Max vergleichen könntest. Man vergleicht Max ja immer mit Senna, aber dein, ja, wie soll ich sagen, dein erster Freund war Jochen Rindt. Hat Max auch ein bisschen was von dem?
Also generell bei Red Bull, wir haben nie nach dem Vettel zu Ferrari ging, gesagt, wir suchen einen neuen Vettel, sondern wir haben gesagt, wir suchen ein neues Talent, einen neuen Grand Prix-Sieger und vergleichen über so viele Dekaden hinweg ist sehr, sehr schwierig. Aber vom Ansatz her, Rindt schaut optisch ganz anders aus wie der Max. Der Max ist ja ein eher eleganter, junger Lieblingsschwiegersohn, nennt man das, glaube ich, so in diese Richtung. Während eher der Wilde, immer eine Zigarette im Mund und dergleichen. Aber vom Fahrstil und von der Rennphilosophie immer aufs Maximum zu gehen, ist eine schon sehr große Ähnlichkeit.
Und von der Persönlichkeit her, nicht vom Aussehen. Ich meine, ich kenne dich ja schon jahrelang, wenn dein erstes, ich sag mal, Gespräch mit jungen Fahrern nicht so funktioniert, dann wird es sehr schwierig für die. War Max auch einer, der so ziemlich forsch war, aber trotzdem respektvoll, also wo du gemerkt hast, der hat keine Angst. Und wer keine Angst hat, nur der kann es in die Formel 1 schaffen, weil wenn man Angst hat, bringt das ja gar nichts. Das ist jetzt die Kurzfassung.
Also Max, das erste Gespräch ist weit über die normale Zeit hinausgegangen. Und das Resümee war, dass da hier ein 15-jähriger Körper mit dem Geist eines 25-Jährigen war. Also er war in der Entwicklung weit voraus, war fokussiert und wusste genau, was er wollte. Und diese Bestimmtheit und auch, du hast sofort gemerkt, er wird auch alles machen, um das zu erreichen. Während bei Rindt, der war mal dieser, würde ich sagen, mit vollen Einsatz sich hinein, mehr der Abenteurer, der war nicht so analytisch wie der Max.
Aber es war auch die andere Zeit damals, ne?
Klar, war es eine andere Zeit, es gab keine Simulatoren, keine Sensoren am Auto. Da war das sozusagen das Popometer das Entscheidende und man konnte mit Fahrkönnen viel wettmachen. Heutzutage, wenn du nicht im richtigen Auto sitzt, hilft das größte Talent nichts, dann kannst du nicht vorne mitfahren. Obwohl Max hier auch wieder eine Ausnahme ist, der zeigt, dass man mit einem Auto, das nicht absolute Spitze ist, trotzdem Siege einfahren kann, eben aufgrund seiner unglaublichen Fahrzeugbeherrschung, aber auch, was er gelernt hat. 21, würde ich sagen, war Hamilton noch der bessere Reifenversteher, aber zwischenzeitlich ist auch in diesem Bereich Max der Meister.
Bleiben wir kurz noch bei dem Vergleich, Jochen Rindt und Max Verstappen, auch andere Zeiten. Aber würdest du sagen, es ist bei beiden so, dass du sowohl Max von seiner Persönlichkeit, vom Talent her auch in den 70ern hättest fahren sehen können und vom Charakter her und Rindt mit anderer Zeit von seinem Talent auch heute und erfolgreich?
Also das sehe ich eher den Max in den 70er Jahren als Jochen. Der hätte sich sicher nicht stundenlang hingesetzt und getüftelt und Analysen und all diese Sachen gemacht.
Wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf deine eigene Karriere zurückblicken, was waren für dich als Fahrer so die schönsten Erinnerungen, die du jetzt heute noch hast an damals?
Naja, da war ganz sicher der Le Mans-Sieg im Jahr 1971, dann die Targa Florio 1972. Formel 1 war damals bei BAM. Da gab es ein neues Chassis und ein Jahr altes, das sich in der Performance deutlich unterschieden hat. Und leider einmal nur im neuen gesessen und das ist ja dann mit dem Steinschlag bald zu Ende gewesen. Aber generell, es war eine andere Zeit, es herrschte wesentlich mehr Kameradschaft. Es war nicht, wer fliegt als Erster nach dem Rennen weg, sondern wo ist die beste Party nach dem Rennen. Also es war schon eine ganz andere Atmosphäre.
Du hast gesagt, mehr Kameradschaft. Ich sag mal, du musstest ja leider öfters auch zur Beerdigung von diesen Kameraden gehen. Das verbindet natürlich auch, ne? Dass man weiß, was ich hier mache, ist wirklich gefährlich. Heute ja nicht mehr so.
Gott sei Dank sind diese Sicherheitsmaßnahmen, vor allem nach dem Tod von Senna, wirklich griffig geworden. Und da muss man loben, sowohl Mosley, Jackie Stewart war der Erste, der mit diesen Sicherheitsgedanken und Umsetzungen aktiv war. Dann Max Mosley und auch schon dort, die das vieles weiter bewegt haben. Und es war leider in der Zeit 2, 3 tödliche Unfälle waren jedes Jahr gegeben und auch schwere Verletzungen. Das hat sicher auch zusammengeschweißt, aber was ich meine, man hat sich gegenseitig geholfen. Klar war man Konkurrent, aber es ist nie in Feindseligkeiten oder sonst irgendwas, glaube ich auch, weil es kein Social Media gegeben hat, dass dadurch einfach mehr von Mann zu Mann agiert wurde.
Du hast eben auch den Steinschlag angesprochen. Wie schwer war denn das für dich damals dann auch, ja, neuen Sinn sozusagen wieder im Leben zu finden? Wie bist du durch die Zeit durchgekommen?
Das war schon eine schwere Zeit. Ich würde sagen, man fällt in ein schwarzes Loch, weil der Rennsport, das war das Ein und Alles. Und ich war damals im Krankenhaus und hatte Nähte in den Armen. Das heißt, jede Bewegung da irgendwann war relativ schmerzhaft. Und irgendwann eines Nachts habe ich die Erkenntnis gefunden, das wird nichts mehr. Und ich bin 28 gewesen. Was mache ich mit dem restlichen Leben? Ich könnte sagen, okay, nur Pech gehabt und warum und weshalb. Aber generell bin ich ein vorwärtsschauender Mensch, habe gesagt, okay, das war's und jetzt machst du was Neues. Und bin dann in das bürgerliche Leben, wenn wir das so nennen, wie eintauchend, dass du wesentlich mehr arbeitest, wesentlich weniger verdienst. Und ja, und auf der Straße nach einiger Zeit die Verherrlichung oder Begeisterung lässt auch nach, das nimmt man zur Kenntnis. Und habe mich da eigentlich gut eingefügt und habe dann aber doch wieder die Liebe zum Rennsport nicht entdeckt, die ist wiedergekommen, die war einfach nicht auszutreiben. Und habe dann mit eigenem Team ein bisschen herumgemanagt, mit Gerd Berger, Karl Wendlinger. Und, aber da war ganz schwere Zeit, zwei Österreicher, Markus
Franz Hötting. Klammer, die Legende. Franz Klammer, die Skilegende, ist da auch mal für dich gefahren.
Ja, man aber das vergessen. War nicht die Karriere, die in die Formel 1 gehen sollte, sondern das einfach gezeigt, Skisport, Autosport sind sehr parallel. Und okay. Der Franz Klammer hat ja 6-Stunden-Rennen am Nürburgring gewonnen und Heinz Finken, der wie Pole Position in der DTM das Auto, also der hatte das entsprechende Können, ist aber irgendwie nicht richtig gewürdigt worden. Aber zurückkommen, da waren junge Österreicher, die das Potenzial haben. Oder der eine ist in die Formel 1 gekommen, König, der ist dann in Watkins Glen tödlich verunglückt, in einem fürchterlichen Unfall unter der Leitplanke durchgerutscht. Der andere, der Markus Höttinger, mit dem ich relativ auch ein sehr enges Verhältnis hatte, ist einfach in Hockenheim auf der Geraden fahren von einem Rad getroffen worden, das Derek Rohig bei einem Unfall verloren hat und wurde sozusagen erschlagen, ohne dass er irgendwas dafür oder mitkriegt hätte und dergleichen. Und da waren dann schon Zeiten, da war der junge Deutsche, der Bürger, der auch, also innerhalb von ganz kurzer Zeit waren 2, 3 Todesfälle, da habe ich ja gezweifelt, ist das richtig, was wir da machen und dergleichen. Auf der anderen Seite dann, wenn ich ihnen nicht geholfen hätte oder auch Autos zur Verfügung, wäre es halt irgendwo anders gewesen und es wäre vielleicht nicht so schnell aufwärts gegangen. Aber da war eben das Risiko wesentlich größer, das ja jetzt Gott sei Dank fast auf null reduziert wurde.
Aber du hast dann ja zum Beispiel auch Karl Wendlinger, hast du eben schon erwähnt, auch in die Formel 1 geholfen. Hat dich das auch ein bisschen stolz gemacht, dann so deine Jungs dann schon auch in der Formel 1 zu sehen?
Naja, war sozusagen die Aufgabe. Klar, wenn du Rennsport bist und gut bist, dann bist du in die Formel 1. Dass es gelungen ist, ja, klar, war Befriedigung. Aber eben wie gesagt, es sind ja jetzt 3, der Karl Wendlinger war ja auf einem sehr guten Weg und durch den Unfall wurde seine Karriere letztlich beendet. Und das waren schreckliche Zeiten, der im Krankenhaus, der hat einfach so viele Sachen nicht mehr, der ist schon Formel 1 gefahren und der war vorher im Formel 3000 Team mit mir und hat mich gefragt, wann ist jetzt der Test und dergleichen. Also bis der wieder im richtigen Leben war, auch bewegungstechnisch und dergleichen. Gott sei Dank hat er sich erholt und führt jetzt ein normales Leben, aber für die Formel 1 hat es halt nicht mehr gereicht.
Ich musste jetzt gerade ein bisschen schmunzeln, weil Karl uns genau die Geschichte auch schon erzählt hat, dass er diverse Dinge nicht mehr wusste in Teilen. Ralf, korrigier mich, wenn es falsch ist, aber seine Mutter sogar erst nicht erkannt hat. Also,
naja. Er hat seinen Vater nach dem Buch seiner Mutter gefragt, wer war diese Frau? Aber das soll nicht lustig sein. Das zeigt wirklich, in welchem Zustand er damals war.
Ja, ja, ich wollte jetzt zum nächsten Kapitel kommen, nämlich dann zu Red Bull, Dietrich Mateschitz. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie ist es dazu gekommen, dass wir, was wir jetzt sehen, zu den riesigen Erfolgen von Red Bull in der Formel 1, wie ging es da los?
Also, wir lebten 60 Kilometer voneinander entfernt. Ich in Graz, er in St. Marien im Würztal. Oder dort wurde er geboren. Er ist ja dann in Graz zur Schule gegangen, in Wien studiert. Aber wir haben wieder Karl Wendlinger eine Präsentation von seinem oder das Formel 3 Team mit Alfa Romeo Motoren und zufälligerweise hat in Graz die Präsentation und Mateschitz, den ich nur vom Hören sagen kannte, hat bei mir im Hotel übernachtet und ja, dann habe ich naturgemäß gefragt, wie das wäre mit einem Sponsoring. Red Bull war so schon in den Anfängen. Man wusste, das ist ein Energy Drink und ist im Aufbau oder hat wird immer erfolgreicher. Und dann hat er gesagt, es ist zu früh. Zuerst muss die Firma stabilisiert und weiter oder groß gemacht werden, aber dann können wir rennen. Und dadurch sind wir da zusammengekommen. Und in der Folge gab es dann das Red Bull Junior Team. Das war ein Mäzenatentum von der Seite von Mateschitz. Er war ein großer Motorsport-Fan, wusste aber auch, wie teuer und wie kostspielig das ist und dass dadurch nicht viele Leute es schaffen, überhaupt hineinzukommen. Aber innerhalb kürzester Zeit hatten wir zwei Formel-1-Teams und dann ist natürlich der Anspruch ein anderer geworden. Dann war klar, wir brauchen einen Fahrer, der zumindest das Potenzial für einen Grand Prix-Sieger hat, Weltmeister, da müssen wir so viele Sachen zusammenspannen. Und der erste Erwerb von Jaguar kam dadurch zustande, dass Christian Klient, der hat in der Formel 3 sehr erfolgreich agiert und wir haben ihn bei Jaguar eingekauft. Und bei diesen Gesprächen und Verhandlungen ist irgendwie klar geworden, dass dieses Team zum Verkauf steht. Und da waren ein paar Ansätze, einmal mit 50-50, Gott sei Dank ist das nicht zustande gekommen. Aber dann im Oktober war klar, und wir haben das Team für, symbolisch für, weiß jetzt gar nicht mehr was, ein Dollar oder ein Pfund übernommen, aber mit der Auflage, wenn Leute entlassen werden, dass wir diese Abfertigungen zahlen. Und ja, wie es soweit war, und ich gesagt, okay, probieren wir es. Vielleicht gewinnen wir sogar mal ein Grand Prix.
Ja, das habt ihr geschafft und noch mehr.
Das ist einiges mehr geworden. Leider hat er
die letzten. Preisig, oder? Außer dem WM-Titel.
Ja, die letzten Siege nicht mehr mitbekommen. Und es war alles nur möglich, da Dietrich Mateschitz ein Visionär, ein klar denkender und schnell entscheidender Mann war, der dieses Projekt in allen Phasen immer wieder unterstützt hat, war auch kritisch. Ich kann mich erinnern, da hat man mal Gearbox, also Getriebeprobleme über mehrere Rennen. Da konnte er auch ganz schön scharf werden, aber solange er gesehen hat, das ist ein Fortschritt, da hat er das immer unterstützt und es waren ja nicht unwesentliche Investitionen zu tätigen. Jaguar, wie gesagt, war eher ein Mittelfeldteam, aber auch nicht dort an der Spitze. Wir hatten keine Simulatoren. Der Windkanal war von der Erfahrung und der Technik her antiquiert. Das Bautechnische konnte man eh nicht. Das ist nach dem Weltkrieg entstanden, der war ursprünglich für Raketen gedacht. Aber es ist, und mit Newey kam dann überhaupt, der hat uns die Augen geöffnet und hat gesagt, das, wenn er kommt, muss auch finanziell gemacht werden. Und diese Mittel hat er immer zur Verfügung gestellt.
Du sagst jetzt, wie wichtig Didi Mateschitz war. Wir haben auch mit Sebastian Vettel jetzt gestern gesprochen und Sebastian sagt aber ganz klar, du warst der Urheber des Erfolgs von Red Bull Racing. Also das Geld ist das eine, aber er sagt, du hast dieses Team dahin, also du warst der Architekt des Erfolges sozusagen. Wie wichtig ist dir sowas, wenn das jemand wie Sebastian Vettel sagt, ja, mit dem du zusammen oder den du ja auch groß gemacht hast?
Es freut mich zu hören. Aber na klar, der Mateschitz hat einen Weltkonzern aufgebaut und ich habe halt die Ideen oder auch die Anforderungen, die gekommen sind, ihm vermittelt, kurz erklärt. Also das hat nie lang gedauert. Das waren ja beispielsweise, wie wir auf Honda-Motoren gewechselt haben. Das war ein 20-Minuten-Gespräch und das war entschieden. Noch schneller war, glaube ich, der längste und teuerste Formel-1-Vertrag von Max Verstappen. Ich weiß gar nicht mehr welches Jahr, aber und glaubst du, das ist richtig? Und es war schon relativ viel Geld. Und gesagt, ja, ohne Verstappen werden wir nicht mehr Weltmeister werden. Und so sind also diese Gespräche. Er hat sofort kapiert, worum es geht. und hat es dann als entweder unterstützt oder auch nicht, hat er gewisse Absagen gemacht. Aber woher sollte er das Detail wissen? Das war ja mein Job, dass ich ihm das da sozusagen präsentiere und auch erläutere, warum, weshalb und dergleichen.
Wie wichtig waren diese ganz kurzen Entscheidungswege?
Das war sehr wichtig, also bei Personalentscheidungen, bei Fahrerentscheidungen, aber auch die Ausrichtung. Wir haben ja das Team übernommen, da hat es kein einziges Gebäude, wir haben sukzessive. Jetzt steht in Mittenkinz ein beeindruckender Campus, der ja jetzt auch die Motorenabteilung enthält. Und meine Vision war schon, wir müssen da ein Umfeld schaffen, wo die Leute gerne arbeiten, wo die ganzen Facilities state of the art sind. Da war aber in der Red Bull jetzt Company-Philosophie eher Gebäude leasen und dergleichen. Aber damit hätten wir nie den Standard erreicht, den wir jetzt haben. Und glaube ich, bis auf ein Gebäude gehören. Komischerweise, das eine ist von einem holländischen Investitionsfonds gekauft worden. Und wir dachten, damit einen einigen wir uns bald. Aber die sind knallhart und jetzt mieten wir halt das eine Gebäude.
Ist das Zufall, dass das Holländer waren?
Bitte?
Ist das Zufall, dass das eine holländische Gruppe ist?
Ist ein Zufall, ja. Also, und ja. Dieses Gebäude zum Verkauf war noch Gebäude beim Londoner Flughafen dabei. Mhm. Und es war nur ein Paket. Und wir dachten, na gut, das war man nicht interessiert. Und mit dem einen Gebäude mit Holländern und Verstappen sollte das kein Problem sein. Aber das war eine Fehleinschätzung.
Kommen wir von den Holländern nochmal zu den Deutschen. Euer erster großer Weltmeister war unser Sebastian Vettel hier auch im Hintergrund. Wie ging es mit dem los? Erzähl uns die Geschichte auch nochmal bitte.
Vettel war einer unserer ersten, wenn nicht der erste Fahrer im Red Bull Junior Team. Er hat in der BMW, glaube ich, 18 von 20 Rennen gewonnen. Und war unglücklich, dass er die anderen zwei auch nicht gewonnen hat. Also da habe ich gesehen, da ist der richtige Spirit und dergleichen. Die Verpflichtung war nicht einfach, weil Vater Vettel hat, nur damit er zu Geld kommt, was er ja brauchte, diverseste Verträge unterschrieben. Und nachdem wir einen Vertrag mit ihm gemacht haben, kamen so sukzessive verschiedenste Leute, die ihn unterstützt haben, aber auch Rechte hatten. Und bis das alles aussortiert war, war das eine etwas mühsame Angelegenheit. Aber dann war er bei uns und es ging ja relativ schnell. Formel 3, dann Renault, 3,5 Liter und dann war er schon, da war so ein BMW, Gastspiel dazwischen, das war auch noch ein bisschen ein Vertragspoker zwischen Red Bull und BMW, aber nachdem, ja, ich glaube, Sauber nicht so sehr an ihm interessiert war, haben wir dann zugeschlagen und ja, dann ist mein Toro Rosso im ersten Jahr einen Sieg, grandioser Sieg in Monza, Marc, also Abi hat der Renningenieur geheißen, weil jetzt hätte er hat bei McLaren gearbeitet.
Mina. Ja, genau.
Aber, Ascanelli ja. Oder was?
Ascanelli.
Giorgio Ascanelli, okay.
Der war es.
Giorgio. Und der hat den Wetterbericht richtig gelesen und gedeutet, hat voll auf Regensetup gesetzt. Mhm. Und plötzlich kam dann am Sonntag, wer ist dieser Vettel? Also. Wir wussten es, aber so das Gros des Feldes kannte den nicht. Der hat ja vorher, weiß gar nicht, ob in die Punkte gefahren ist. Und dadurch, dass er voll auf Regensetup war, ein tolles Rennen gefahren ist, hat er plötzlich im Toro Rosso das erste Rennen gewonnen. Was natürlich eine gewisse Watsche für Red Bull Racing war. Das war ja das größere Team. Aber man muss da sagen, sie hatten den Ferrari-Motor und der war deutlich besser als unserer von den Zahlen. Ja, und dann kam er zu Red Bull Racing zusammen mit Mark Webber. Und ich muss sagen, 2009 war unser Auto auf der zweiten Saisonhälfte vielleicht das schnellste, aber das ganze Team war noch nicht WM-reif. Wir haben Strategiefehler gemacht, wir haben Reifenwahlen falsch eingeschätzt und Vettel hat auch den ein oder anderen Fehler, Monte Carlo erinnere mich, gemacht. Und trotzdem kann ich mich erinnern, wie in Brasilien feststeht, dass er die WM nicht gewinnen wird, war der komplett fertig und saß eine halbe Stunde den Kopf in den Knien gesenkt und war nicht zu trösten. Aber das zeigt dann, mit welchem Ehrgeiz und mit welchem Selbstbewusstsein er schon damals unterwegs war. Und dann der erste Sieg war ja da in Shanghai bei Regen, Doppelsieg vor Mark Webber. Und 2010 war dann ein sehr sportlich interessantes Jahr. Es war Mark Webber, der die WM zeitweise anführte und immer vor Vettel war. Da entwickelte sich schon eine kräftige Rivalität, die dann leider, ja, nicht zur Feindschaft, aber das war kein da gab es zwei Lager im Team. Das eine war das von Mark Webber, das andere von Vettel. Und die WM, ich würde nicht sagen glücklich, aber Alonso führte, Mark Webber war dahinter, dritter war der Sepp und vierter war der Hamilton, der auch eine theoretische Chance hat. Und Mark Webber, das war seine Entscheidung, die Reifen sind dann bei ihm als erstes eingebrochen, kam herein. Ferrari eigentlich logischerweise hat auf Mark Webber geschaut, weil er punktemäßig am nächsten und plötzlich war das so, oder der Sepp war vorn. Und als der Alonso wieder auf die Piste kam, war ein gewisser Petrov in einem Renault, der mit Klauen und, wie sagt man, ja, also mit aller Vehemenz den Platz verteidigt hat und Alonso ist nicht vorbeikommen. Und das war bis zur letzten Runde, weil wenn er den überholt hätte, wäre der Alonso Weltmeister geworden. Mhm. Und ja, das war der erste Titel, der im letzten Rennen entschieden wurde. 2011 war relativ einfach, 12 war es wieder mit Alonso, wo sie im letzten Rennen, dann hat ihn der Neffe vom Ayrton Senna, der Bruno Senna, in der ersten Runde umgedreht. Und dann ging es durchs Feld, hat man gesehen, wer ihm sehr wohlgesinnt ist, die sind richtig zur Seite gefahren, unter anderem Michael Schumacher. Und dann ist es auch erst so, in der letzten Runde hat sich entschieden und er wurde wieder Weltmeister. Aber das bemerkenswerteste Jahr war 2013, wo er nach der Sommerpause eine Serie hingelegt hat, die unglaublich war, die auch die mentale Stärke von Sebastian deutlich zum Ausdruck brachte. Ich glaube, waren 99 in Serie oder so irgendwas. Mhm. Ja, dann kam 2014, Renault, wo wir dachten, mit der Turbo-Vorhang wird uns ein entsprechendes Triebwerk hinstellen. Das war nicht der Fall. Sepp hat die Konsequenzen gezogen, ging zur Ferrari. Bei uns kam Ricciardo und der hat auf Anhieb eingeschlagen, hat im Gegensatz zu Sepp sogar Rennen gewonnen, aber auch nur, wenn Mercedes technische Schwierigkeiten hatten, weil der Unterschied waren gute 50 PS. Ja, und dann haben wir den Kliat neben Ricciardo platziert, der im ersten Jahr sehr gut, teilweise schneller wie Ricciardo war. Und über Winter haben wir neue Bremsmaterialien eingesetzt und vom ersten Test an hat er das mehr oder minder sich beschwert, mit diesen Bremsen kommt er nicht zurecht. Und hatte einige Crashes, zuletzt in Russland war das der Fall, wo er zweimal crashte, einmal sogar in Vettel, der andere alles in einem Rennen. Und da dann mit Warteschütze, wir müssen, wir haben den Max Verstappen, der im Toro Rosso immer bessere Resultate erzielte. Das war aber gleichzeitig Carlos Sainz damals. Also der Vater war nicht erfreut von Carlos, dass wir den Wachs genommen haben und erste Rennen gewonnen. Das war natürlich ein Riesenerfolg, eine Riesengenugtuung, weil da war ja Junge, allein schon wie wir ihn in Toro Rosso gesetzt haben, verantwortungslos, gefährlich und, und. Aber das kam eher aus Ecken, die ihn auch wollten, aber damals nicht gekriegt haben. Und von da weg ging die Story oder diese Erfolgsstory immer weiter. Max wurde immer besser. Und in dieser Phase kam, dass McLaren und Honda sich getrennt haben, nicht auf amikale Art. Ich habe mitgekriegt, dass Sauber im Gespräch ist und habe mich dann da auch eingebracht. Und letztlich ging der Deal dann an uns zuerst mit. Das war so geplant mit Toro Rosso, wenn das alles funktioniert, kriegt ein Jahr später Red Bull Racing auch den Honda Motor. Und 20 war dann die Krönung, der erste Sieg, erfreulicherweise am Red Bull Ring mit Honda. Denn ohne Honda hätten wir auch Max nicht halten können. Und mit Honda gab es eine sehr gute Zusammenarbeit, sehr gute Entwicklung. Und ich glaube, wenn 2019 Ferrari nicht so einen Wundermotor gehabt hätte, dass Mercedes veranlasst hat, die unglaubliche Ressourcen und ein tolles Produkt, die haben eine Steigerung zustande gebracht, wo der Honda-Motor wieder hinten war. Aber der damalige Honda-Präsident Tachiko hat das mitgekriegt und auch verstanden und hat noch einmal eine kräftige Summe locker gemacht, sodass wir 21 am gleichen Leistungsniveau wie Mercedes waren.
Aber der Ferrari-Wundermotor, wir wissen ja heute, was das Wunder war.
Ich will es bei Wundermotor belassen.
Gut. Trotzdem nochmal die Frage, du hast mit Sebastian Vettel 4 WM-Titel bei den Fahrern geholt, mit Max auch 4, fast 5. Wenn du die beiden vergleichen müsstest, ja, was steht für wen? Du hast sie beide sehr, sehr gut kennengelernt.
Beide sind außergewöhnliche Fahrer. Beide sind Persönlichkeiten, aber doch auf einem oder mit verschiedenen Interessen. Sebastian war immer sehr technikbezogen, hat mit seinem Ingenieur, das war der Rocky, die Daten bis ins Letzte studiert und hat da analytisch auch aus dem Auto das Letzte herausgeholt. Der Max ist mehr der natürliche Fahrer, der hat sich vorhin in den Anfangsjahren hineingesetzt und hat Gas gegeben. Max braucht keine Aufwärmphase, das sieht man ja, wenn es irgendwo regnet oder so, er fährt raus, ist die ersten 2 Runden, 1, 2, 3 Sekunden schneller wie der Rest, bis sich die anderen adaptieren. Aber nochmals, Sebastian war, würde ich sagen, der mehr Intellektuelle, der am Auto, mit dem Auto und dem Ingenieur gearbeitet hat, bis das Ganze gepasst hat und dann hat er zugeschlagen. Beide Spitzenfahrer, wobei diese Entwicklung von Max immer weiter ging. Das ging dann mit einer Leichtigkeit, der hat Sachen vollbracht. Ich erinnere das Regenrennen in Brasilien oder 2 Regenrennen in Brasilien. Das erste, wo wir aufgrund von der Strategie, wir haben ihn falsch reingeholt und dergleichen, aber ist trotzdem auf den 3. Platz gefahren und ist auf der Startzielgeraden weit über 300, ist ihm das Auto ausgebrochen. Und wie er das eingefangen hat, das kann kaum ein anderer. Aber das war nur einer dieser Highlights. Dann das Regenrennen, das war ja unglaublich, vom 17. Startplatz. Und jetzt mit Start aus der Boxengasse auf Platz 3 und auf Platz 2. Also das waren alles so Sachen, wo dieses unglaubliche Vaterland und diese, würde ich auch sagen, der Max hat sicher mehr Brutalität, der zieht was durch, und ich würde nicht sagen, egal was, aber der geht bis an die Grenzen und das wissen die anderen Fahrer auch und dadurch hat er jetzt schon ein Image. Das ist aber jetzt, glaube ich, wieder durch seine Nürburgring-Abenteuer oder den Sieg dort zeigt. Es ist ein junger Rennfahrer, der den Sport über alles liebt und der gezeigt hat, er kann auch mit der GTE und auch einer der schwierigsten Rennstrecken der Welt realisieren, in einer Runde, glaube ich, 20 Autos überholt. Und auch jetzt diese Rennen mit einem Auto, das nicht auf McLaren-Niveau war, trotzdem Siege einzufahren.
Du hast jetzt die beiden verglichen und jetzt 2010 war ja schon dramatisch. Das letzte WM-Rennen, das Ferrari, ich sag mal, ein bisschen auf Mark Webber gegangen ist. Hätte man sich ja vorher denken können, aber die Italiener nicht. Und dann, dann das Rennen 2021. Was war das nochmal, die Steigerung von der Spannung, von den Emotionen, von auf und ab, das letzte Rennen in Abu Dhabi?
Nein, 2021 war von Emotionen, von Politik, von allem das härteste Jahr, das ich in der Formel 1 erlebt hatte. Mercedes dominierte nach Belieben, würde ich sagen. Und plötzlich kam da Red Bull mit einem relativ jungen Fahrer. Da hat das alles in Frage gestellt. Und das war dann auch auf der Strecke zwischen Hamilton und Max, gab es diverse Kollisionen. Die ärgste war sicher Silverstone, wo Hamilton ihn mit seinem Vorderrad aufs Hinterrad fuhr und er da bei über 300 abflog. Aber es war auch neben der Strecke und rundum und um. Es war so eine teilweise giftige Atmosphäre und es hat in allen Bereichen war nur Kampfgeist und politisches Intrigieren. Es war also ganz, ganz hart. Und dann natürlich diese Entscheidung, die zu unseren Gunsten ausgegangen ist, aber auch dadurch, dass wir die Reifen gewechselt haben. Und es ist noch immer, glaube ich, bei Mercedes steckt das tief drinnen, dass diese WM verloren gegangen wurde.
Helmut, wenn du jetzt, wenn wir dieses Interview geführt haben und wir ja mit dir zusammen durch deine gesamte Karriere gegangen sind, kommt jetzt auch, wenn du das auch alles so nochmal rekapitulierst, kommt da auch ein bisschen Stolz hoch, weil du kannst schon sehr stolz sein auf all das, was du geleistet hast.
Ja, stolz Genugtuung, dass wir, aber das bin ja nicht ich, sondern das war ein Team, ein sehr hervorragendes Team, weil allein kannst du überhaupt nichts bewirken. Und dass wir immer die richtigen Entscheidungen, aber auch die richtigen Leute hatten und phasenweise ein Auto hatten, das wirklich überlegen war, aber nie von der Motorseite, sondern immer nur von der Chassisseite.
Also in jedem Fall wollen Ralf und ich die Situation oder die Gelegenheit auch nutzen, um Danke zu sagen, weil wir hatten mit dir sehr viele, sehr, sehr schöne Jahre, auch wenn Ralf und du nicht ganz so angefangen haben, wie man sich vielleicht das vorstellt, aber es wurde dann ja ganz schnell sehr viel besser. nein, also
auch Volkermeisterin.
Genau, danke Helmut. Also war uns eine Ehre, mit dir all die Jahre viele Interviews führen zu können, ja, dich vor Ort immer wieder treffen zu können, Hintergrundgespräche, ja. Herzlichen Dank.
Hat mich auch gefreut und jetzt geht ein neuer Lebensabschnitt.
Genau.
Also vielleicht komme ich noch zu einem anderen Rennen.
Wir machen ja weiter. Und ich wollte zum Abschluss noch Niki Lauda zitieren, der mir ja mal gesagt hat, in seiner unnachahmlichen Art, Ralf, du hast keinen Respekt für mich, in Österreich bin ich sowas wie ein Halbgott. Helmut, das bist du für mich in Österreich auch.
Nein, Niki Lauda war was ganz Besonderes. Also umso schmerzlicher, Mateschitz weg, Lauda vorher schon weg. Also da ist viel, da war immer Respekt, trotz Konkurrenzdenken und all das, aber es war immer Respekt und es war ein gewisser Schmäh da, solange der Niki da war.
Absolut.
Also in diesem Sinne.
Bis bald.
Danke. Genau, danke Helmut. Ne?
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.